Nikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Na, habt ihr schon die Regenbogenfahne gehisst? In diesem Monat wehnt die Fahne der Vielfalt ja in sehr vielen Ländern. Der Regenbogen flattert vor Gebäuden, hängt aus den Fenstern und wird durch die Straßen getragen. Denn der Juni ist der sogenannte Pride-Monat. Der Monat des Stolzes. Ein Monat, in dem queere und Transmenschen, Lesben und Schwule für Selbstbewusstsein, Stolz und Toleranz demonstrieren. Im Pride-Monat finden jede Menge Veranstaltungen, Aktionen und Paraden statt. Und wisst ihr eigentlich, warum der Juni zum Symbol für Gay Pride wurde? Das hat mit der Geschichte der Schwulenbar Stonewall in der New Yorker Christopher Street zu tun. Im Juni 1969 sollte die Schwulenbar mal wieder geräumt werden. Doch diesmal ließen sich die Gäste das nicht gefallen. Sie wehrten sich. Es kam zum Aufstand. Tagelang demonstrierten Queere und Transmenschen, Lesben und Schwule in der Christopher Street gegen Verfolgung, Stigmatisierung und Ausgrenzung. Dieser Aufstand war ein Kippmoment. Natürlich gab es schon vorher Kämpfe gegen die Norm der Heterosexualität und gegen das Zweigeschlechtermodell und gegen all die Diskriminierung, die damit einhergeht. Aber durch Stonewall verdichtete sich dieser Kampf. Der Aufstand in der Christopher Street wurde zum Symbol, zum Beginn der Lesben- und Schwulenbewegung. Und wie steht es heute um die Rechte von Queeren und Transmenschen? Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 34. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Gleich ein Gespräch mit einer großartigen Frau. Sie ist eine der wenigen Queer-Theoretikerinnen in Europa. Aber es gibt ja noch mehr in meinem Podcast. Eine Geschichte über LGBTQIA in Afrika, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Es ist wirklich ätzend. Rechte Geschichtserzählungen und rassistische Machtfantasien machen sich überall breit und werden weltweit immer attraktiver. Wo sie Erfolg haben, werden Freiheitsräume aufs Übelste attackiert. Alle diese autoritären Bewegungen haben eines gemeinsam. Sie sind nicht nur rassistisch und nationalistisch, sondern machen toxische Männlichkeitsbilder zum Kult. Die Verachtung von Frauen, von Queeren und Transmenschen ist die Folge. In mehr als der Hälfte der Länder weltweit werden Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und intersexuelle Menschen diskriminiert und verfolgt. In 64 Staaten ist Homosexualität eine Straftat. Und in 12 Ländern droht Lesben und Schwulen sogar die Todesstrafe. Zum Beispiel im Iran, in Nigeria oder Saudi-Arabien. Aber es gibt auch Lichtblicke. 12 Staaten haben in ihrer Verfassung ein ausdrückliches Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität. Und weltweit haben immerhin schon 38 Länder die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet. In Deutschland seit 2017. Eine Frau, die sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit diesen Themen beschäftigt, ist Gundula Ludwig. Sie ist nicht nur Geschlechterforscherin, sondern auch Queertheoretikerin. Und davon gibt es wirklich nicht viele in Europa. Gundula ist Österreicherin. Sie hat kritische Geschlechter- und Sozialforschung an den Universitäten in Innsbruck, Wien, Berlin und New Orleans studiert. Seit einigen Jahren ist sie Professorin in Innsbruck, und zwar für sozialwissenschaftliche Theorien der Geschlechterverhältnisse. Außerdem leitet sie die Forschungsplattform Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung. Und jetzt ist sie uns aus Innsbruck zugeschaltet. Hallo Gundula.
Hallo Bascha.
Ich habe dir was mitgebracht. Hör doch mal.
We have a lot going on in our current events, and it's the most important to be loud and proud and not let anyone be silenced or erased, because we are here, we are queer and we are proud. Happy Pride.
Gundula, das war ein Ausschnitt aus der World Pride Parade in Washington vor einigen Tagen. Wie viele Regenbogenfahnen wehen denn gerade in Innsbruck?
Ja, doch einige. Also ganz bestimmt nicht so viele wie in Berlin oder in anderen Städten, weil Innsbruck ja doch eingebettet ist in einen eher traditionellen Kontext. Genau, aber es gibt an der Universität Innsbruck Regenbogenfahnen und an anderen Gebäuden auch.
Ach, das heißt also dort, wo du beruflich zu Hause bist, da weht die Fahne.
So kann man das sagen.
Vielleicht hast du ja auch so eine kleine an deinem Schreibtisch, auf die du immer gucken kannst. Und wie bei den Paraden, weißt du, die haben ja auch so kleine Fahnen, mit denen sie dann immer wedeln. So, wenn du nachdenken musst am Schreibtisch so ein bisschen.
Das stimmt, das wäre eigentlich mal eine gute Inspiration. Aber ich habe tatsächlich auch, färbt der Innsbruck schon ab, weil ich habe eigentlich einen total chaotischen, aber trotzdem traditionellen Schreibtisch, weil ich da eher nur Schreibutensilien drauf stehen habe.
Und nicht nur den Laptop. Also dass der Juni zum Pride-Monat wurde, hat ja mit dem Aufstand in der Christopher Street im Juni 1969 zu tun. Weiß man eigentlich genau, was damals ablief? Also der Aufstand ging ja los in dieser schwulen Kneipe Stonewall Inn, die geräumt werden sollte. Irgendwie müssen sich doch die Gäste in dieser Kneipe verabredet haben, dass sie sich das einfach nicht mehr gefallen lassen, denn die Kneipe wurde ja öfter mal geräumt. Dass es ihnen reicht und sie sich die Schikanen der Polizei nicht mehr so einfach gefallen lassen.
Genau, also diese Stonewall Riots sind tatsächlich ein Kristallisationspunkt von Kämpfen, die aber eben nicht erst 3 Stunden davor begonnen haben, sondern eigentlich gab es immer schon queere Kämpfe, Kämpfe gegen heteronormative und zweigeschlechtliche Zurichtungen, Diskriminierungen, Unsichtbarmachungen. Und in diesem Juni 69 ist das alles kulminiert. Auch natürlich aufgrund von verschiedenen Faktoren, aber auch, weil queere Personen, nicht-binäre Personen, Transpersonen und vor allem Transpersonen of Color, queere Personen of Color, aber auch SexarbeiterInnen, für einen Großteil von dieser Personengruppe waren alltägliche Diskriminierungen und auch die alltägliche Erfahrung von Gewalt, das war Teil des Lebens. Genauso wie diese Polizeirazzien, die ja nicht nur darin bestanden haben, zu fragen, zeigst du mir mal deinen Ausweis, sondern die mit ganz viel Polizeigewalt, die auch verbunden waren, auf verschiedener Ebene, auf symbolischer, auf psychischer, auf auch physischer Gewalt, auf sexualisierter Gewalt. Genau, weil die Polizei da ja noch sehr klar kontrolliert hat, wie rigid die zweigeschlechtliche Ordnung eingehalten wurde. Und das kulminierte dann 1969, im Juni 1969, also die vorangegangenen Kämpfe kulminierten dann 1969 in dem, was wir eben heute als Stonewall Riots kennen. Weil da haben sich eben ganz viele Kräfte und Kämpfe verdichtet und da war klar, dass man diese Form von direkter Gewalt sich nicht mehr gefallen lassen möchte.
Mhm. Seitdem ist ja der Juni ein Monat, in dem gefeiert wird. Also da geht es ja um Stolz und Toleranz und Selbstbewusstsein. Aber der Juni ist doch gleichzeitig auch ein gefährlicher Monat für Queere und Transmenschen.
Genau, also als queere oder Transperson zu leben ist immer verbunden mit einem erhöhten Risiko, Gewalt ausgesetzt zu sein, Gewalt zu erleben und das ist natürlich auch im Juni so. Ja? Also auch im Juni gibt es diese Gleichzeitigkeit von einerseits eben einer Pride, also auch einer Sichtbarkeit, einer widerständigen Sichtbarkeit, einer Aneignung von öffentlichen Räumen beispielsweise, einer Zurückweisung von gewaltvollen Vereindeutigungen, aber klar, auch im Juni pausieren Gewaltverhältnisse an oder Gewalthandlungen nicht.
Aber Gundula, ist es nicht eher so, dass sich trans- und queerfeindliche Leute eher aufgerufen fühlen, gerade im Juni ihren Hass gegen diese Menschen auszutragen? Also da werden diese Menschen ja besonders sichtbar.
Genau, wir sehen tatsächlich auch in den letzten Jahren einen sehr massiven Widerstand von rechten Kräften auch gegen den Pride-Monat. Eben da gibt es Umdeutungen, die will ich jetzt gar nicht wiederholen, um da sozusagen nicht den rechten Rhetoriken auch noch Platz zu geben. Aber genau, da geht es dann auch darum, queere Sichtbarkeit wieder zurückzudrängen einerseits. Und es geht auch, und wir haben in den letzten Jahren auch ganz an vielen Orten gesehen, dass auch beispielsweise teilweise bei manchen Prides auch sich tatsächlich rechte Kräfte vorher versammeln und TeilnehmerInnen von der Pride auch mit Gewalt bedrohen und auch, dass es tatsächlich auch zu gewaltförmigen Übergriffen kommt. Genau, also das heißt, man kann auf keinen Fall sagen, nur weil jetzt im Juni an vielen öffentlichen Gebäuden Regenbogenfahnen wehen, ist das jetzt ein Monat, wo es eben keine antiqueere oder antitrans bezogene Gewalt gibt.
Es gibt ja sehr viele Länder, die sich in Richtung Autoritarismus und Nationalismus bewegen oder die sind sogar dort angekommen, also einschließlich der Weltmächte Russland, China, Indien und USA. Und in diesen Ländern werden ja Freiheitsräume auf eine Art und Weise attackiert, wie wir uns das zum Beispiel bei den USA ja vor einigen Jahren noch gar nicht vorstellen konnten. Was haben queere und Transmenschen von der Verschiebung dieser globalen Machtverhältnisse eigentlich zu erwarten?
Also diese Verschiebung hin zu mehr Autoritarismus beziehungsweise auch hin zu neuen Formen des Faschismus, das geht immer einher mit queerfeindlichen, transfeindlichen, antifeministischen Politiken, weil Geschlechter und sexuelle Politiken eine ganz wichtige Rolle in antidemokratischen und autoritären Diskursen, Rhetoriken und dann auch Politiken spielen. Das sehen wir ganz deutlich jetzt in den USA. Trump hat quasi von der ersten Stunde an sehr, sehr viele transfeindliche Dekrete in die Welt gesetzt, sehr, sehr viele transfeindliche Politiken in die Welt gesetzt.
Also warum verbinden diese Autokraten und auch die Rechtsextremisten den Kampf, den sie nach außen führen gegen alle möglichen globalen Institutionen, gegen andere Länder, warum verbinden die den auch mit dem Kampf nach innen?
Also die allererste Antwort ist da ganz direkt, weil rechte Politiken Politiken der Ungleichheit sind. Also das sind Politiken, die eben nicht wollen, dass alle Menschen die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten auf Selbstbestimmung haben oder dass auch nicht alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, mit ihren Körpern im öffentlichen Raum sichtbar zu sein oder eben über ihre Körper selbst zu bestimmen. Also das sehen wir eben jetzt auch in dieser perfiden Verdrehung einer ehemals feministischen Parole. Die Parole, die jetzt seit Trumps Antritt viral ging, Your Body, My Choice. Also das heißt, das bringt ja zum Ausdruck, dass das Politiken sind, die eben sagen, es sollen nicht alle Menschen die gleichen Rechte und auch die gleichen Möglichkeiten.
Jemand anders verfügt über deinen Körper.
Genau, ja. Also es gibt hier in diesem rechten Projekt ganz klare Unterschiede, wenn bezogen auf die Frage, wer kann eigentlich über den eigenen Körper oder über den eigenen Körper verfügen. Das ist mal die erste Antwort. Die zweite Antwort ist, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil rechte Politiken zielen natürlich ganz klar auch immer auf eine Zerstörung der Demokratie ab. Und mit Demokratie meine ich jetzt nicht nur die liberale Demokratie oder sozusagen als Verfassung eines Staates, sondern Demokratie ist immer auch eine Haltung, ist immer auch eine Praxis. Ja? Eine Praxis, die eigentlich nicht auf die Wahrheit abzielt oder auf das vermeintliche Festhalten einer Wahrheit, sondern Demokratie ist eigentlich immer auch eine Praxis des Aushandelns und des Befragens. Ja? Und wenn wir das jetzt auf Geschlechter und sexuelle Politiken beziehen, dann sehen wir, dass rechte Politiken genau diese Aushandlungsräume verengen und letztendlich auch verunmöglichen wollen.
Also nach dem Motto, es gibt eine Wahrheit, das ist die Zweigeschlechtlichkeit von Männern und Frauen und darüber hinaus gibt es nichts.
Genau. Also damit wird sozusagen eine vermeintliche Wahrheit gesetzt, ja, eine vermeintliche Wahrheit einer Zweigeschlechtlichkeit oder einer vermeintlich natürlichen Heterosexualität. Und wenn ich diese Setzungen setze oder wenn ich diese Setzungen in die Welt bringe, verschließe ich Möglichkeitsräume oder verschließe ich Aushandlungsräume für Fragen, die sich ja nicht nur darauf beziehen, was ist überhaupt Geschlecht, was ist überhaupt ein Körper, was ist überhaupt Begehren, sondern diese Fragen sind ja noch viel umfassender. Da geht es ja auch um Fragen, wie ist Sorge in einer Gesellschaft organisiert, wie ist Arbeit in einer Gesellschaft organisiert, wie ist Öffentlichkeit organisiert, die Privatheit, Familienstrukturen, Verwandtschaftsstrukturen, Politik und, und. All das ist ja auch immer verwoben mit Geschlecht, und mit Sexualität. Und wenn rechte Politiken jetzt so sehr auf einer vermeintlichen Wahrheit einer Zweigeschlechtlichkeit oder einer Wahrheit einer vermeintlichen von Heteronormativität beruhen und darauf pochen, dann werden diese Aushandlungsräume verengt oder eben im schlimmsten Fall verunmöglicht. Ja? Und da sehen wir eben tatsächlich auch, dass es um einen fundamentalen Angriff auf Demokratie geht, nicht nur als Verfassung eines Staates, sondern eben auch tatsächlich, es geht um einen Angriff auf Demokratie als Haltung, als Praxis.
Weil du gerade das Stichwort Demokratie erwähnst, es ist doch auch ein Angriff auf das, was die Linken eigentlich seit Jahrzehnten als Projekt haben, nämlich eine Demokratisierung der Demokratie. Also, dass ganz viele Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, die vorher marginalisiert waren, die diskriminiert waren, und dazu gehören ja Frauen, dazu gehören Queere und Transmenschen, dazu gehören aber auch Menschen mit Migrationsgeschichte. Die Linken haben ja versucht, genau diese Gruppen in die Gesellschaft reinzuholen und ihnen die gleichen Rechte zu versprechen. Und wenn man sich sozusagen rechts positioniert, versucht man doch genau das wieder rückgängig zu machen, oder?
Genau, ganz klar. Ich würde sogar das nochmal anders zuspitzen und nicht nur sagen, also dass das Projekt der Demokratisierung der Demokratie hat ja nicht nur darin besteht oder besteht nicht nur darin, wie du jetzt ganz zu Recht auch gesagt hast, vermeintliche Minderheiten in die Gesellschaft reinzuholen, sondern noch viel mehr, Gesellschaft zu transformieren. Ja, wenn wir die gesellschaftliche Ordnung durch vermeintliche Minderheiten denken oder durch die Perspektive. Genau, und dieses Projekt der Demokratisierung der Demokratie, das steht ganz klar auf der Abschlussliste von allen rechten Projekten. Das sehen wir ja eben einerseits im Bereich Geschlechterpolitiken, sexuelle Politiken, ganz klar auch im Bereich der Migrationspolitiken, wenn es auch um die Aushebelung von der Menschenrechte beispielsweise geht für geflüchtete Personen und vieles mehr. Wir sehen das auch in der Aushöhlung der Pressefreiheit und. Und in diese gesamte Aushöhlung oder in dieses große Projekt der Aushöhlung der Demokratie fügen sich eben auch antidemokratische Geschlechter- und Sexualitätspolitiken ein.
Aber sag mal, was macht denn Queere und Transmenschen so bedrohlich? Sie wollen doch nicht einen Transstaat errichten. Sie rufen nicht dazu auf, dass man die Ordnung der anderen stört oder kippt oder vernichtet?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und eine sehr komplexe Frage, weil einerseits, denke ich, eben geht es tatsächlich auch in diesen Angriffen auf Geschlechter und sexuellen Politiken darum, etwas voranzutreiben, was die Kollegin Franziska Schutzbach als Einmittung genannt hat. Ja? Also das heißt, als ein Projekt, wo Geschlechter und sexuelle Politiken angegriffen werden oder geschlechtliche Vielfalt zum Beispiel angegriffen wird, weil man darüber nicht nur Zustimmung im extremen rechten Spektrum generieren kann, sondern auch bis weit hinein in die sogenannte Mitte. Ja, also auch wenn wir manche deutschen Bundesländer anschauen, dann sehen wir ja, dass zum Beispiel das Verbot von einer geschlechtersensiblen Sprache, das kommt ja nicht nur aus der Ecke AfD oder CDU, CSU. Das findet sich ja auch teilweise in SPD-Kreisen. Ja. Das heißt, wir haben einerseits diese Logik der Einmietung oder eben eine breite, also die Logik, breite Zustimmung zu generieren, weil es ist ja schon ein bisschen absurd, ja, irgendwie, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, im letzten österreichischen Kaff regen sich die Leute über das Gendern auf, ja, und das ist ja auch nochmal ein bisschen, damit komme ich zum zweiten Punkt, eine Problemverschiebung, ja, weil wenn ich jetzt eben, wie gesagt, bleiben wir jetzt mal im Bild, ja, in diesem letzten österreichischen Kaff, mich über das Gendern, in einem kleinen Dorf in der österreichischen Landschaft, ja, wenn ich mich dann so mit zu viel emotionaler Energie über das Gendern erbose, ja, und über die Bedrohung, die durch Queere und Transbewegungen in die Welt gebracht werden, dann übernehmen diese Menschen auch eine Problemverschiebung, die ganz zentral für rechte Politiken ist. Weil rechte Politiken wollen auch ablenken von tatsächlich fundamentalen Herausforderungen, die Gegenwartsgesellschaften haben. Stichwort Inflation, Stichwort zunehmende Verarmung, Stichwort Klimakatastrophe, Stichwort zunehmende Militarisierung, Stichwort zunehmende Verunsicherung. Das bringt mich jetzt zu meinem dritten Punkt. Denn ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen, ich eingeschlossen, ich denke, du auch eingeschlossen, ja auch wahrnehmen, dass wir in einer Zeit leben, die durch sehr viele Verunsicherungen geprägt ist.
Bei dem, was du beschreibst, Also das kleine Dorf, das sich wahnsinnig aufregt über das Gendern. Das heißt doch aber, so ein Hass und so eine Diskriminierung gegenüber Transpersonen und queeren Menschen ist ja nicht nur von oben verordnet, sondern der Punkt ist ja, dass es in der Bevölkerung ja auch ganz viel Unterstützung braucht.
Also wenn ihr mich fragt, ich gehöre nicht zu denen, die queere und trans Menschen schlecht machen. Muss jeder selbst wissen.
He's Mr. Know-it-all.
Also wie gesagt, diskriminieren ist nicht mein Ding. Eigentlich ist es doch deren Sache, wie sie leben, oder? Ich kann das schon aushalten, dass sie anders sind. Aber habt ihr schon mal an die Kinder und Jugendlichen gedacht? Wenn alle so tun, als wäre es völlig normal, queer oder trans zu sein, wie sollen sich die Jungen und Mädchen denn dann richtig entwickeln, wenn das alles so beliebig ist? Die finden es am Ende auch noch cool, so anders zu sein. Genau das hat die Ampelregierung mit ihrem neuen Selbstbestimmungsgesetz auch noch gefördert. Jetzt kann jedes Kind einfach hingehen und behaupten, ich bin im falschen Körper geboren, deshalb heiße ich jetzt nicht mehr Franz, sondern Franziska. Mir geht das einfach alles viel zu weit. Und ich finde es für die normale Gesellschaft auch irgendwie gefährlich.
Gundula, was hältst du denn von dem Argument dieses Mansplaining, dass die Aggression, die queere und trans Menschen auf sich ziehen, auch damit zu tun hat, dass zum Beispiel Eltern glauben, ihre Kinder schützen zu müssen?
Also ich hatte von diesem Mansplaining in diesem konkreten Fall gar nichts, ja.
Ich halte von Mansplainern in der Regel auch gar nichts, aber...
Ja, also das ist jetzt hier gar keine Ausnahme in dem Fall. Genau, aber was wir an diesem Mansplaining jetzt hier sehen, ist, dass rechte Politiken immer auch über bestimmte bedrohte oder gefährdete Figuren arbeiten. Ja? Und diese Figur des gefährdeten Kindes ist eine ganz zentrale Truppe oder ist ganz zentral für rechte Politiken. Es gibt noch eine zweite Figur, die gefährdete Cis-Frau. Ja?
Das ist Trumps Lieblingsobjekt, das er schützen will.
Genau, Trump führt ja genau diese transfeindlichen und transfeindlichen verunmöglichenden Politiken, ja, die Politiken, die so tun, als gäbe es keine Transpersonen, die führt Trump ja genau ein zum Schutz unter Anführungszeichen der Cis-Frauen. Ja. Das ist auch eine, also das, diese Truppe und die Truppe des gefährdeten Kindes ist eine ganz wichtige, sind zwei ganz wichtige oder die wichtigsten Figuren in diesen rechten Diskursen. Und auch da, also sehen wir, dass das auch das ist eine ganz alte Logik, ja, dass eine vermeintliche Mehrheitsgesellschaft vor irgendwelchen Gefahren geschützt werden soll. Es ist auch eine ganz alte paternalistische Logik. Genau, empirisch ist da natürlich gar nichts daran haltbar. Ja. Aber eben diskursiv ist das ganz wichtig, weil eben rechte Politiken und Rhetoriken genauso eine, die brauchen die permanente Konstruktion einer Gefahr. Ja, genau. Und vielleicht noch einen Satz zurück oder zu dem, was du vorher auch nochmal zu Recht angemerkt hast. Klar, es ist so, dass rechte Politiken oder um rechte Politiken zu verstehen, reicht es nie aus, nur die Parteiprogramme der AfD oder der FPÖ oder anderer Parteien zu lesen, sondern wir müssen uns auch immer fragen, auf welche gesellschaftlichen Auftreffstrukturen treffen diese Politiken. Und hier müssen wir natürlich sagen, rechte Politiken treffen auf eine ganz lange Tradition von misogynen, transfeindlichen, queerfeindlichen, rassistischen Politiken oder Alltagslogiken, ja, und die verbinden sich jetzt ganz gut, vielleicht eben auch nochmal oder unter anderem auch, weil in dieser, in diesen sogenannten multiplen Krisen und in dieser Normalität unter Anführungszeichen der Verunsicherung wirken eben diese Problemverschiebungen so leicht, die Problemverschiebungen, die wir vorher schon mal hatten. Genau, und vielleicht kann ich euch da nochmal ein bisschen verharren, sonst würde ich da nochmal ein bisschen ausführen, eben in dieser verbreiteten Lage der Verunsicherung sind diese vermeintlichen einfachen Lösungen auch so attraktiv, ja, weil dann muss ich mich nicht mit der Frage beschäftigen, wie lösen wir eigentlich im Kapitalismus das Klimadesaster, Klammer auf, ist es überhaupt lösbar im Kapitalismus? Ich denke, nein, ja. Wir müssen uns auch nicht mit komplexen Fragen auseinandersetzen, sondern wir können eben an einer vermeintlichen, sehr einfachen Logik von wir und die anderen festhalten.
Und dafür sucht man sich dann eben auch schwächere Gruppen in der Gesellschaft, die ausgegrenzt werden, stellvertretend für andere, denen auch Angst gemacht werden soll.
Genau, ja, das ist, also da sucht man sich eben ja Personengruppen, die ohnehin schon marginalisiert sind, ja, weil wie gesagt, wir haben noch nie ja in einer Zeit gelebt, wo queere und Transpersonen und feministische Personen die Weltmacht innehätten. Ja.
Das heißt, das ist im kollektiven Gedächtnis der meisten Bevölkerungen, dass diese Menschen angeblich weniger wert sind?
Ja, es tut mir jetzt fast ein bisschen weh, auf die Frage mit Ja antworten zu müssen, aber ich denke ja, ja, also die Geschichte der Moderne ist leider eine sehr gewaltvolle, ja, und die Geschichte der Moderne hat immer schon auf einer Spaltung von der Frage, wer zählt überhaupt als ganzer Mensch, ja, wer zählt als, wem werden vollumfängliche Rechte gegeben, ja, und das waren immer schon Spaltungslinien, die über Race, die über Geschlecht, die über Sexualität, auch über Behinderung, zum Teil ein bisschen in anderer Form, auch über Klasse aufrechterhalten wurden. Also das heißt, das ist sozusagen die normale Architektur unserer Moderne, die eben immer schon auf Ungleichheit, immer schon auf Gewaltverhältnissen beruht hat, und das können rechte Politiken jetzt auch sehr gut oder sehr erfolgreich reaktivieren.
Und welche Rolle spielt in dieser kollektiven Struktur die Religionen? Weil es gibt ja eine Geschichte, die finde ich wirklich irre, dass 2005 sich wirklich Vertreter aller großen Weltreligionen zusammengetan haben und haben erklärt, dass Gay Pride ein Affront gegen das natürliche Leben ist und eben auch die Religion beleidige.
Ja, also die Religionen spielen natürlich auch eine große Rolle. Wichtig ist jetzt aber auch zu sagen, im öffentlichen Diskurs hat man ja oftmals gerade in Deutschland oder in Österreich so eine Gegenüberstellung, dass es vermeintlich der Islam unter Anführungszeichen sei, der besonders homophob oder besonders transphob ist. Das ist so natürlich überhaupt nicht aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil sehen wir eigentlich eher an diesen Diskursen, wie auch eine bestimmte Toleranz gegenüber bestimmten Formen von gleichgeschlechtlichem Leben in den letzten Jahren auch eigentlich für rassistische oder nationalistische Abgrenzungen benutzt wurde. Auch da sehen wir übrigens wieder eine neue gefährliche Figur die Bühne betreten. Ja? Also eben die vermeintliche Gefahr, dass die von vor allem muslimischen Männern ausgehen würde. Ja? Das verschluckt natürlich oder das verstellte sich darauf, dass auch die ganz normale, wenn ich das so sagen darf, heteronormative deutsche und österreichische Durchschnittsbevölkerung ja ebenso homophob oder transphob sein kann. Aber was eben was auch ganz wichtig ist, daran zu erinnern, dass auch die katholische Kirche ja da ein sehr wichtiger Player ist in der Verbreitung von ja queerfeindlichen, transfeindlichen Politiken. Also Papst Franziskus war ja derjenige, der gemeint hat, noch gar nicht so lange her, dass die Gender-Ideologie, unter Anführungszeichen, so hatte das genannt, dass eine der gefährlichsten Ideologien der Welt zu bezeichnen sei. Ja, und mit dieser Gender-Ideologie hat er genau das gemeint, dass die Annahme, dass Geschlecht ein Konstrukt ist. Ja.
Und Gender-Ideologie ist ja ein Begriff, den die Rechten geprägt haben.
Ja, aber eigentlich kommt sie, also es gibt auch sehr, also Strömungen aus dem Vatikan, die diesen Begriff auch geprägt haben. Also der Vatikan ist da schon auch ein ganz zentraler Akteur in der Verbreitung dieser vermeintlichen Gender-Ideologie. Ja. Genau, und da sehen wir eigentlich auch etwas, wir sehen jetzt da zwei Dinge, nämlich zum einen, dass wir in den aktuellen Geschlechter- und sexuellen Politiken tatsächlich also es geht vor allem wirklich im Kern um den Angriff auf die Vorstellung, dass Gender ein Konstrukt ist. Ja. Viele rechte AkteurInnen und auch teilweise AkteurInnen jetzt aus dem kirchlichen Kontext würden ja sagen, ja, es ist wichtig, dass es Gleichstellung zwischen Männern und Frauen gibt, ja. Aber wo sie nicht mitgehen können, wollen, ist in der Vorstellung, dass Geschlecht, Achtung, keine biologische Wahrheit ist, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt. Und was wir auch jetzt, wenn wir sozusagen noch weiterdenken von der Rolle des Vatikans, was wir auch sehen, ist, dass wir gerade in diesen Angriffen auf queere und trans, auch feministische queere und trans Lebensweisen, dass wir da eigentlich auch sehr eigenartige Allianzen sehen, weil sich da eben rechte Kräfte mit konservativen Kräften, mit Kräften aus dem Vatikan und auch mit manchen AkteurInnen verbinden, die sich durchaus auch der feministischen Bewegung zurechnen.
Ja, das musst du mal erklären. Also Feministinnen machen da auch mit?
Natürlich nicht alle. Ja, natürlich nicht alle. Es gibt ganz viele tolle queer-feministische, trans-feministische Personen, Politiken, Aktivismen und. Aber es gibt auch Personen, die sich selber als FeministInnen verstehen und die eigentlich sehr, sehr ähnliche diskursive Logiken ins Feld führen, wenn es um die Frage von Transpersonen geht und die einen sehr großen Feldzug vor allem auch gegen Transfrauen führen.
So wie Alice Schwarzer?
Genau, du sagst es, ganz prominent ist Alice Schwarzer im deutschsprachigen Raum. Diese starke Anti-Trans-Politiken haben sich vor allem in Deutschland um das Selbstbestimmungsgesetz herum herauskristallisiert. Und die sind tatsächlich auch zu einer sehr lauten Stimme geworden. Und die bringen auch wieder diese Figur des gefährdeten Kindes auf die Bühne. Ja? Und sie bringen auch die Figur der gefährdeten Cis-Frau auf die Bühne. Ja? Genau, und wir sehen eben hier, dass es da ganz eigenartige Allianzen gibt. Das hat auch nochmal was mit dieser von mir vorhin angesprochenen Einmittung zu tun. Ja? Also eben, man kann nicht sagen, dass Anti-Trans-Politik nur im rechten Spektrum zu finden sind. Das macht es auch so gefährlich.
Also wenn queere und Transmenschen verfolgt werden, ausgegrenzt werden, das muss doch brutale Folgen haben für diese Menschen, wenn sie in der Unsichtbarkeit verschwinden sollen.
Klar, ich meine, das ist auch das, was wir jetzt in den USA sehen. Ich meine, da wird das ja nochmal ganz deutlich, weil Trump macht ja nichts anderes und alle seine Followers machen ja nichts anderes, als zu sagen, du existierst nicht. Ja? Stimmt natürlich empirisch nicht, weil Transpersonen haben immer schon existiert, ja, und immer schon gelebt und sie leben auch heute noch, auch wenn Trump noch so sehr an seiner vermeintlichen biologischen Wahrheit festhält. Aber klar, es ist eine extreme Form von Gewalt, weil sie eben das, weil sie manchen Menschen abspricht, zu existieren, ja.
Das geht doch dann nicht nur von der Spitze der Politik aus, sondern doch häufig auch aus dem nahen Umfeld dieser Menschen, also auch von den eigenen Familien.
Ja, also ich meine, auch das war immer schon auch Teil von queerem Leben, von schwulem Leben, von lesbischem Leben, von Transleben, dass in einer heteronormativen, cis-zweigeschlechtlichen Welt jede Form von Abweichung unter Anführungszeichen, wie das im hegemonialen Sprech genannt wird, aber auch jede Form von Widerständigkeit, jede Form von Neuerfindung, von Subversion, von Geschlecht, von Körpern, von Begehren, dass das nicht immer nur auf ein Umfeld getroffen ist, wo die Leute gesagt haben, wow, das finde ich jetzt toll, das finde ich inspirierend, das finde ich eine Befreiung für uns alle eigentlich. Das wäre ja das Potenzial, das ist auch das Potenzial von queer-feministischen, transfeministischen Bewegungen und Lebensweisen. Genau, sondern dass da eben auch hier nochmal mit einer großen Gewaltförmigkeit auch an dieser vermeintlichen Ordnung festgehalten wird. Ja? Und ich denke, das macht auch etwas deutlich, oder das macht so deutlich, dass wir das Geschlecht und Sexualität nie nur etwas sind, was Menschen als vermeintliche Identität haben oder leben oder tun. Ja. Es sind auch nicht nur individuelle Merkmale, sondern Geschlecht und Sexualität sind eben immer auch Konstruktionen. Und ich finde, als Gesellschaft stehen wir ja auch immer vor der Frage, wofür möchte ich mich entscheiden? Also wofür wollen wir uns als Gesellschaft entscheiden? Setze ich Geschlecht, Zweigeschlechtlichkeit, Sexualität, Heterosexualität als vermeintliche Wahrheit ein und ermögliche oder sichere ich dadurch, dass eben unsere gesamtgesellschaftliche Ordnung herrschaftsförmig organisiert ist, oder suspendiere ich diese vermeintliche Wahrheit, ja, und sage, nö, das ist eigentlich ein Konstrukt, das ist ein gewaltvolles Konstrukt. Das ist im Übrigen auch ein Konstrukt, das sich erst mit dem Kolonialismus über den Globus verbreitet hat. Genau, und sage ich, nee, das ist eigentlich ein Konstrukt, das ist ein gewaltvolles Konstrukt, das im Übrigen alle Menschen eigentlich einengt, ja, natürlich nicht in gleicher Form, ja, und lasst uns doch andere Formen von Subjekt sein, andere Formen von Geschlecht sein, Körper sein, Begehren, Leben entwerfen, kollektiv entwerfen und dadurch auch zu einer anderen gesellschaftlichen Ordnung jenseits von Herrschaft.
Aber genau das ist doch die Frage, Gundula. Was würde dann passieren? Das ist doch eigentlich Revolution.
Ja, natürlich ist das Revolution und das ist auch gut so, dass das Revolution ist. Ich denke, das ist auch mit ein Grund, warum es so viel Gegenwind immer schon gab und jetzt nochmal verdichtet so viel Gegenwind gibt. Aber an dem müssen und wollen wir festhalten, weil genau, es geht tatsächlich eben, es geht überhaupt nicht darum, in eine bestehende gesellschaftliche Ordnung quasi integriert zu werden oder bestimmte Anerkennungsformen zugestanden zu bekommen. Das ist auch wichtig, keine Frage. Ja.
Wie die Ehe für alle?
Wie die Ehe für alle, genau, keine Frage. Das ist ein Zugewinn von individueller Freiheit und auch bis zum gewissen Grad von individueller Sicherheit. Aber apropos Stonewall Riots, den Personen, die da aktiv waren und die da gekämpft haben, denen ging's, ich glaube, die hätten gelacht oder also die hätten sich irgendwie, hätten den Kopf wahrscheinlich geschüttelt, weil man gesagt hat, wollt ihr die Ehe für gleichgeschlechtliche Personen? Weil warum soll man genau dies eines der Kerninstitutionen des Heteropatriarchats eigentlich wollen? Ja? Genau, aber dazwischen ist eben viel passiert, Stichwort Neoliberalismus, auch bestimmte Zugeständnisse an Bewegungen, Veränderungen des Kapitalismus und. Genau, und aber ich denke, was immer noch ein ganz wichtiger Einsatzpunkt von queer-feministischen, trans-feministischen Politiken ist, ist, dass es tatsächlich darum geht, diese gesellschaftliche Ordnung aufzubrechen, sodass es eine Befreiung für alle Menschen
gibt. Gundula, das klingt nach einem guten Programm. Vielen Dank.
Vielen Dank, Bascha.
Mach's gut nach Innsbruck.
Die meisten Nachrichten und Geschichten, die ihr in den Medien zu hören und zu sehen bekommt, drehen sich um Männer. Doch nicht hier bei mir.
Hi Bascha, hier ist Helena. Ich sende dir ganz viele Grüße aus Accra. Ich bin hier gerade in Ghana und begleite die Drama Queens bei den Vorbereitungen von einem Theaterstück und da musste ich an dich denken. Die Drama Queens sind nämlich eine feministische Theatergruppe, die sich immer wieder trauen, Tabuthemen auf die Bühne zu bringen. Und du hörst es sicher im Hintergrund, es finden hier gerade die Proben statt für ein Stück über Gewalt an Frauen. Und ich darf mich hier netterweise auf dem Gelände rumdrücken und dachte, wir hören mal kurz rein. Was ich dir aber eigentlich erzählen wollte, ist, dass sich die Gruppe auch LGBTQI-Themen widmet. Und das ist leider gar nicht so einfach in Ghana. Es steht nämlich schon wieder zur Debatte, ob ein Anti-Homosexuellen-Gesetz eingeführt wird. Und ja, geht es nach Ghanas Politikern, soll gleichgeschlechtliche Liebe künftig etwas sein, das mit mehreren Jahren Gefängnis geahndet werden kann? Und nicht nur das, auch die Unterstützung davon soll strafbar werden. Darunter fällt leider so ziemlich alles, wie zum Beispiel die Vermietung von Immobilien an LGBTQI-Personen. Und ja, wenn man sich das Kleingedruckte anschaut, stellt man fest, dass eigentlich jede Form von politischem Engagement, von Pressefreiheit und Meinungsvielfalt damit eingeschränkt werden kann. Das Problem ist einfach, dass schon seit 2021 darüber diskutiert wird. Sprich, seit mittlerweile 4 bis 5 Jahren werden homophobe Inhalte immer und immer wieder breitgetreten und das ist mittlerweile einfach spürbar. Also umso beachtlicher, finde ich, ist die Arbeit von solchen Initiativen wie Drama Queens und umso wichtiger ist es auch, dass wir nicht aufhören, darüber zu sprechen. Und deshalb dachte ich mir, hey, ich muss dir davon erzählen und wollte dir dazu eine Sprachnachricht schicken. So viel von mir, ich gehe mal wieder zurück zu den Proben und sende dir ganz liebe Grüße aus Ghana. Bis bald!
Hey, liebe Helena, danke für deine Geschichte aus Ghana. Mal wieder eine Bestätigung, warum der Monat des Stolzes so wichtig ist. Helena Kreiensieg gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Na, Silke, bist du mal wieder auf 180? Lass doch mal hören. Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße. So, und nun ich. Mit einer Aufregung, die sich aus Kettensägen und Milchmädchen speist. Kurz, es geht mal wieder darum, wem wir was zuschreiben und um das, was Herbert Grönemeyer vor 40 Jahren formulierte, wann ist der Mann ein Mann? Fakt ist, wenn Männer ihre Macht mit Kettensägen oder Worten feiern, in denen sie sich ihrer sexuellen Übergriffe Frauen gegenüber rühmen, dann wundert sich die Welt. Und staunt. Ja, man staunt, wenn der mächtigste und der reichste Mann zum Beweis ihrer männlichen Durchschlagskraft die Größe ihrer Hände rühmen oder mit den glänzenden Augen eines 8-Jährigen eine goldene Kettensäge entgegennehmen, die für die Gnadenlosigkeit und Radikalität stehen soll, mit der sie Angestellte entlassen. Man staunt, wenn diese Männer gemeinsam Boxkämpfen beiwohnen und Autos beklatschen, die so finster und undurchdringlich erscheinen wie das Böse eines Marvel-Comics. Dem Staunen wohnt auch immer eine Mischung Bewunderung inne, dafür, dass die sich das trauen, dass die einfach machen, so geradeaus, so rücksichtslos, männlich eben. Wenn diese Männer aber nun in Streit geraten und sich zerlegen, wie sich zwei zerlegen, von denen jeder eine Menge gegen den anderen in der Hand hat, aber nicht genug, um ihn platt zu machen, wenn es also herrlich schmutzig wird und unter die Gürtellinie geht, auch deshalb, weil es der einzige Ort ist, wo diese Männer Empfindungen haben, muss für die Einordnung des abgeschmackten Geschehens die Frau herhalten. Wie zwei Waschweiber würden Trump und Musk streiten, heißt es. Vom Zickenkrieg ist die Rede, von Zweien, die aufeinander losgehen wie Hausfrauen aus dem Reality-TV. Sei doch kein Mädchen, ist so ein Satz, den Jungs hören, wenn sie sich etwas nicht trauen, wenn sie zögern, weinen, Bedenken haben. Ein Mädchen zu sein, das wird mit diesen wenigen Worten klar, ist das Letzte. Das, was man auf gar keinen Fall sein will und schon gar nicht sein sollte. Mädchen sind demnach all das, was es zu vermeiden gilt. Sie bringen vor allem nicht mit, was einen Mann oder Jungen ausmacht, was immer das sein soll. Ich habe vor Jahren aufgehört, von der Milchmädchenrechnung zu sprechen. Eine Milchmädchenrechnung ist eine Rechnung oder Überlegung, die vor dem Hintergrund des angenommen geringen Bildungsstandes eines Mädchens, das Milch verkauft, naiv ist, die zu kurz gedacht ist oder die nicht aufgeht. Das Wort nicht mehr auszusprechen ist ein wenig schade, denn es ist ein schönes Wort. Milchmädchen hat einen weichen, fließenden Klang mit dem Ä als charmanten Störer. Aber nein, ich möchte Frauen nicht als Sinnbild der Dummheit und der Einschränkung verwendet wissen. Und ich möchte schon gar nicht, dass Männer, wenn sie klug, stark, durchsetzungsfähig, kraftvoll oder einfach toll erscheinen sollen, männlich attribuiert werden, aber weiblich, wenn es darum gilt, sie als schwach oder dämlich darzustellen. Benennen wir das Trump-Musk-Streitgeschehen doch einfach als das, was es ist. Zwei Männer von erstaunlicher Schlichtheit, denen beim Zerlegen zuzusehen eine große, befriedigende Freude ist.
Danke, liebe Silke. Bei manchen Sachen weiß ich wirklich nicht, ob ich lachen, heulen oder in die Tischkante beißen soll. Aber das mache ich nicht, ohne euch vorher eine gute Nachricht zu erzählen. Hier kommt sie. Frauen kämpfen auf sehr vielen Feldern um gleiche Rechte, zum Beispiel auch im Sport. Stellt euch vor, bereits im 12. Jahrhundert, also vor Ewigkeiten, spielten nicht nur Männer, sondern auch Frauen so etwas Ähnliches wie Fußball. Niemand kam damals auf die Idee, dass Bälle und Frauen nicht zusammenpassen. Doch noch 800 Jahre später, und zwar im Jahr 1955, hat der Deutsche Fußballbund den Sport für Frauen verboten. Begründung: Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Klingt super, oder? Naja, der DFB konnte diese bescheuerte und sexistische Entscheidung nur bis in die 1970er Jahre durchhalten. Seitdem gibt es Frauenfußball in Deutschland und irgendwann wurde er auch hier zum Profisport. Problem nur, Frauen können zwar genauso gut Fußball spielen wie Männer, aber sie werden auch mal schwanger und wollen eine Familie gründen. Doch das ignoriert der deutsche Fußball geflissentlich. Da müssen die Spielerinnen selbst schauen, wie sie mit Kind und Profikarriere klarkommen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Denn der Bundesliga-Verein TSG Hoffenheim will das jetzt ändern. Fußballerinnen, die bei Hoffenheim spielen, sollen bei einer Schwangerschaft Planungssicherheit haben. Wenn sie im letzten Jahr ihres Vertrages schwanger werden, verlängert sich ihr Engagement automatisch um ein weiteres Jahr zu gleichbleibenden Konditionen. Dieser Schritt ist neu im deutschen Fußball, aber absolut überfällig. Also Fußballclubs, Hoffenheim macht es vor, jetzt müsst ihr nachziehen. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Aber ich will euch nicht gehen lassen, ohne euch noch eine Botschaft der iranischen Frauenrechtsaktivistin Leyli mitzugeben. Leyli sagt: Wir wissen, entweder müssen wir kämpfen und diesen Strom überqueren, oder wir verändern nichts. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.